Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell aus dem Studio von Kirche in Not. Begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Heute begeht die Kirche den Sonntag der Weltmission. Dieser 1926 von Papst Pius XI. Eingeführte Tag soll die Gläubigen sich ihrer gemeinsamen Verantwortung für die Evangelisierung der Welt bewusst werden lassen. Das ist also ein brandaktuelles Thema, das ja auch Papst Franziskus in seinem Schreiben an das Volk Gottes in Deutschland im Jahr 2019 aufgegriffen hat. Den Augsburger Bischof Bertram Mayer hat das Thema Mission Zeit seines priesterlichen Lebens begleitet. War er doch neben anderen Tätigkeiten bereits seit dem Jahr 2000 Leiter der Kommission Weltkirche, Mission und Entwicklung in seinem Heimatbistum. Seit 2021 ist er der Vorsitzende der Kommission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz und betont auch bei den jährlich in Augsburg stattfindenden Begegnungstagen von Kirche in Not immer wieder, wie sehr ihm das Thema am Herzen liegt. Und hin und wieder besucht er auch Kirche in Not in München, und Florian Ripka, der Geschäftsführer unseres Hilfswerks Kirche in Not, nutzte dies für das nun folgende Gespräch.
Grüß Gott, Herr Bischof.
Grüße Sie, Herr Ripka.
Herr Bischof, Sie sind viel gereist in die Länder der katholischen Weltkirche. Haben Sie eine Lieblingsregion?
Also sehr, sehr gerne fahre ich nach Afrika. Und zwar in das Gebiet, das eher am Äquator liegt. Wir haben eine Partnerdiözese Kinder Mitiana bei Kampala, ein Suffraganbistum. Diese Beziehungen sind schon durch einen meiner Vorgänger, Bischof Josef Stimpfle, geknüpft worden. Stimpfle war Konzilsvater und er hat damals mit dem ersten Bischof dort Freundschaft geschlossen. Die waren sozusagen als Konzilsbabys Hinterbänkler, aber die Beziehungen haben sich verfestigt. Die Diözese Augsburg hat dann auch Fidei Donum Priester, also Priester aus der Diözese, für etliche Jahre dorthin geschickt, um pastoral zu wirken. Wir haben einen eigenen Karmel dort gegründet, damals mit deutschen Schwestern, jetzt sind es mehrheitlich afrikanische. Da fahre ich gerne hin. Uganda gefällt mir, weil Uganda ist eigentlich so ähnlich wie Umbrien für Italien ein grünes Land. Man fährt praktisch wie durch einen Gemüsegarten. Und dann nebendran haben wir gleich auch Kenia, da sind wir auch vertreten, bis hin zur äthiopischen Grenze mit Priestern der Diözese. Und über St. Ottilien, das ja auch in meinem Territorium liegt, habe ich auch einige Kontakte nach Tansania, vor allem nach Peramio. Also das ist so ein bisschen meine Lieblingsregion, weil mir einfach diese Fröhlichkeit der Menschen gefällt. Also auch Gottesdienste, muss ich sagen, da ist einfach Drive drin. Da betet der ganze Körper. Also da muss ich nicht tanzen, sondern da ist man einfach in einer riesigen Bewegung, in einer Dynamik drin. Und das gefällt mir in Afrika.
Sie sind jetzt bei der Deutschen Bischofskonferenz, für die Deutsche Bischofskonferenz, zuständig für die Weltkirche. Ist das ein Widerspruch, Deutsche Bischofskonferenz und Weltkirche, oder passt es zusammen?
Es passt sehr, sehr gut zusammen, denn Deutsche Bischofskonferenz steht immer wieder in der Gefahr, zu einer wohl organisierten und noch besser strukturierten Organisation zu werden. Das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ist von der Personalführung größer, als es die wichtigste Behörde im Vatikan ist, das Staatssekretariat. Und wenn man da hinkommt, kann man nur staunen, das sagen auch Gäste aus der einen Welt, toll, wie ihr organisiert seid. Aber man hat manchmal den Eindruck, und da steht jetzt auch das Sekretariat der Bischofskonferenz für viele Ordinariate, wir sind eigentlich aufgestellt wie ein Ministerium. Wir sind super in der Administration, aber wir sind manchmal schwach in der Improvisation. Und wir sind sogar dabei, durch verschiedene Consulting-Prozesse uns noch mehr zu optimieren, noch effizienter zu werden. Ich glaube aber, dass das irgendwann mal seine Grenze haben muss, um auch das geistliche Leben, die Spontaneität nicht zu kurz kommen zu lassen. Und das andere ist, wir sind in Deutschland auch eine materiell immer noch sehr, sehr reiche Kirche. An Geld fehlt es uns zumindest momentan nicht. Wir wissen nicht, was mal irgendwann kommen wird. Aber solange wir Geld haben, sollten wir das auch teilen mit materiell armen Ortskirchen. Und vor diesem Hintergrund sehe ich meine Aufgabe als Weltkirchenbischof schon auch, nicht als Bischof Bertram mit dem erhobenen Zeigefinger, aber doch als einer, der immer wieder diesen Finger in die Wunde legt. Vergessen wir doch in Deutschland die Weltkirche nicht. Materiell nicht und auch ideell nicht. Schauen wir, wie Weltkirche tickt. Und es gibt ja das schöne Wort, niemand ist so reich, dass er nicht auch empfangen könnte. Und niemand ist so arm, dass er nicht auch geben könnte. Wir können als reiche, materiell reiche Kirche in Deutschland auch viel empfangen von materiell armen Ortskirchen in anderen Ländern, die so reich sind und fruchtbar an geistlichem Leben und oft nur so strotzen von pastoralen neuen Ideen.
Also Sie haben es angesprochen, Deutschland ist ja dafür bekannt, die deutsche Kirche, dass wirklich viel geholfen wird. Das kann man ja an den Zahlen festmachen. Also Deutschland bewirkt wirklich im materiellen Bereich die deutsche Kirche. Die Gläubigen in Deutschland geben sehr viel und damit kann sehr viel wichtige Arbeit weltweit auch getan werden. Was würden Sie denn gerne aus der Weltkirche importieren?
Ich würde gerne importieren eine Zuspitzung auf das Wesentliche. Als Papst Benedikt mal Bayern besucht hat, es müsste so 2006 gewesen sein, da hat er in München beim Gottesdienst ein Beispiel gebracht, wenn Gäste in Deutschland sind, können sie punkten mit sozialen Projekten. Aber wenn sie um Hilfe bitten für pastorale neue Projekte, die sie aufsetzen wollen, tun sie sich schwerer. Und ich denke, dass die Pastoral bei uns in Deutschland absolute Vorfahrt haben sollte. Natürlich geht das auch über die gesellschaftliche Schiene. Wir müssen das Humanum, die Menschlichkeit stärken. Wir müssen auch sozial, karitativ unterwegs sein. Aber das sind für mich Straßen, um dem Evangelium den Weg zu bahnen. Also das sind auch Kanäle der Evangelisierung. Und ich denke, das Wort Evangelisierung sollte nicht nur ein Schlagwort sein. Das ist ja auch hoch umkämpft. Die einen denken an Rekatholisierung und die anderen machen das so ein bisschen wischiwaschi. Wenn man nicht mehr weiter weiß, nennt man es Evangelisierung oder Neuevangelisierung. Es muss ein profilierter Begriff sein. Evangelium hat mit Jesus zu tun. Und ich sag's mal ganz zugespitzt, die ganze weltkirchliche Arbeit macht nur Sinn, wenn wir den Mut dazu haben, den Menschen Jesus zu bringen und ihnen das Evangelium anzubieten. Jede und jeder ist frei. Was die Menschen daraus machen, steht auf einem anderen Blatt. Aber wenn wir aus vornehmer Schüchternheit nicht mehr das Wort Jesus oder Evangelium in den Mund nehmen in unseren Projekten, dann sieht es schlecht aus. Und so glaube ich, wir haben ja in unserer Projektförderung Themen wie Prävention, das ist sehr, sehr wichtig. Kinderschutz, auch wenn wir Projekte in fernen Ländern unterstützen. Wir haben auch Unterscheidungen, investieren wir lieber in Stein oder in Menschen, alles richtig. Aber ich glaube, das höchste Kriterium muss immer sein, wie dient unser Projekt der Evangelisierung? Kommt da das Evangelium durch? Sonst sind wir eine NGO und die Protagonisten haben bei Einweihungsfeierlichkeiten vielleicht noch ein Kreuz umhängen und die kirchlichen Vertreter sind mit von der Partie. Aber sonst, wenn das nicht mehr ist als mehr oder weniger sozial-karitativer Dienst, ist es gut. Aber das könnten auch andere machen. Dann ist es in dem Sinne zu kurz gesprungen für die weltkirchliche Arbeit der katholischen Kirche.
Weltkirche aktuell, heute am Sonntag der Weltmission mit dem Weltkirche-Bischof Bertram Mayer als Gast hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir hören gleich mehr von ihm. Jetzt aber lauschen wir Alexander Skriabin. Es spielt Wladimir Horowitz. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Am Sonntag der Weltmission blicken wir mit Bertram Mayer, dem Leiter der Kommission Weltkirche bei der Deutschen Bischofskonferenz, über den deutschen Tellerrand hinaus. Evangelisation ist das Gebot der Stunde, ist auch die Bitte Papst Franziskus an die Kirche in Deutschland. Wie das gehen kann, verrät uns der Bischof im Gespräch mit Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not.
Sie haben jetzt den Begriff Evangelisierung, Neuevangelisierung gebracht. Es ist ja auch ein Thema in Deutschland. Gleichzeitig stellen wir ja fest, dass jetzt die Kirche nicht gerade einen Zulauf hat. Haben Sie da manchmal den Eindruck, dass vielleicht ein Vertreter aus der Weltkirche, aus einem armen Land, glaubwürdiger wäre?
Das hängt davon ab. Also ich mache immer wieder die Erfahrung, dass bei Aktionstagen in Gegenwart von Gästen aus der einen Welt durchaus noch Begeisterung ist. Und zwar nicht nur bei Gottesdiensten, sondern auch in Schulen zum Beispiel. Ich weiß, dass manchmal Gäste auf Tournee sind und in Schulen gehen oder in andere Einrichtungen, in Verbände, in Gruppen, in Vereinen. Das finde ich gut. Aber solche Eintagsfliegen im Sinne von, im Gänsefüßchen, exotischen Gästen ist zu wenig. Wir brauchen auch hier wieder mehr Frauen und Männer, die brennen für die Weltkirche. Und ich sage immer, und da bin ich unverdächtiger Zeuge, weil es nicht nur angelernt ist, sondern ich habe Weltkirche gelebt in Rom, schon als junger Student. Katholisch sein geht nur zusammen mit der ganzen Weltkirche. Es gibt keinen schwäbischen Schrebergarten-Katholizismus. Ich muss hier in die Weite und in die Tiefe denken und glauben. Und deshalb bin ich der festen Überzeugung, wer katholisch agiert, der muss auch weltkirchlich handeln. Und deshalb gehört es auch für die Kirche in Deutschland nicht zur Kür, sondern zur Pflicht, weltkirchlich unterwegs zu sein. Und da nochmal etwas, wir reden sehr gerne von Projekten, finanzieller, materieller Hilfe. Und da sind wir stark, da können wir auch punkten in der einen Welt. Aber weltkirchlich unterwegs zu sein, heißt auch dazu sagen, in geistigen Dingen, in Reformprozessen, die Kirche in Deutschland ist halt nicht der Nabel der Welt. Oder gar sich zu versteigen in ein Motto, am deutschen kirchlichen Wesen wird mal die Weltkirche genesen. Das ist nicht so. Sondern wir werden auch manchmal wieder bescheidener und relativer, wenn wir auch spirituell und theologisch von der Weltkirche lernen. Ein Beispiel. Die Begründung jeder Evangelisierung liegt im Wort Gottes, das sich niederschlägt in der Heiligen Schrift. In meiner Jugendzeit gab es noch Bibelkreise, zum Teil ökumenisch. Jetzt ist die Bibelarbeit fast auf Null zurückgefahren. Übrigens nicht nur bei uns in der katholischen Kirche, auch bei den evangelischen Schwestern und Brüdern, die ja eigentlich ganz große Freunde des Wortes Gottes waren, vom Gründervater Luther her. Wenn wir aber das Wort Gottes, die Bibel, nicht mehr teilen, dann kann es passieren, dass wir viele Fremdsprachen sprechen, aber Analphabeten sind in der Heiligen Schrift, in der Sprache der Bibel. Ich denke mir, wir müssen wieder mehr Mut aufbringen, auch von anderen Ortskirchen zu lernen, nicht nur methodisch. Bibel teilen ist zum Beispiel etwas, was wir aus den afrikanischen und asiatischen Räumen kennen, nicht nur vor Büchern zu sitzen, sondern zu sagen, was sagt mir die Heilige Schrift heute? Oder andere Dinge, zum Beispiel die Feier der Heiligen Messe. Wir denken oft Wort oder Sakrament oder Sakrament und Alltag. Ja, in der einen Welt gehört die sehr, sehr oft zusammen. Erst machen wir Bibelgespräch, Wortgottesdienst, dann kommt ein Priester, spendet die Sakramente, feiert als Höchstform die Eucharistie. Und dann hört die Messe nicht auf mit dem Ite Missa Est, sondern sie geht weiter. Es gibt auch eine Messe nach der Messe, Denn Idem Missa est bedeutet, jetzt ist eure Mission, jetzt geht's erst los. Dieses Ganzheitliche, auch das können wir von der Weltkirche lernen.
Wir hören ja auch oft hier bei Kirche in Not, wir sind ja ein internationales Hilfswerk, dass die Kirche in Krisenregionen oft diejenige ist, die wirklich bis zum Schluss bleibt. Also der Nuntius bleibt, bis auch wenn alle anderen schon verschwunden sind. Der Priester bleibt bei seiner Gemeinde, der Bischof bleibt noch in seinem Bischofshaus, auch wenn die Terroristen schon anrücken. Was ist denn das ausreichend bekannt in Deutschland?
Also es ist so, ob es ausreichend bekannt ist, das weiß ich nicht. Aber ich selber versuche das, was Sie jetzt erzählen, Herr Ripka, auch immer ganz, ganz stark zu machen. Die letzte Bastion ist oft der katholische Geistliche, in welchem Rang auch immer. Es gibt ja ganz beeindruckende Filmbeiträge und Bilder, wo unter Trümmern noch der Priester sitzt oder manchmal auch eine Ordensschwester mit einigen Mitschwestern. Alles brennt, aber die Kirche bleibt. Die lebendige Kirche, die mehr ist als Stein und Holz und Stuck. Und ich denke, das auch wieder bekannt zu machen, ist wichtig. Und da muss man sagen, ein schönes Bild für die Kirche ist ja das Schiff. Und auf dem Schiff gibt's den Käpt'n. Da können diese oder jenen Leute schon das Schiff der Kirche verlassen haben. Der Käpt'n bleibt. Der Oberkäpt'n ist Jesus Christus selbst. Der ist sowieso nicht von diesem Schiff zu trennen und zu vertreiben. Aber auch seine Steuermänner sollten bleiben bis zum Schluss. Auch das hat was mit Treue zu tun. Und in vielen Teilen der Welt ist das so.
Bertram Mayer, der Weltkirche-Bischof der Deutschen Bischofskonferenz, ist heute Gast bei Weltkirche aktuell, hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Im dritten und letzten Teil unseres Interviews geht es gleich um die Rolle der Kirche in einem säkularen Staat. Vorher aber nochmal Wladimir Horowitz mit einer Prelude von Alexander Skriabin. Das Evangelium allen Geschöpfen verkünden, das ist unsere Aufgabe als Christen, nicht nur im Missionsmonat Oktober. Und das ist auch unser Thema bei Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb und Radio Maria. Gesprächsgast ist der Augsburger Bischof Dr. Bertram Mayer.
Jetzt ist die Grundlage der kirchlichen Arbeit weltweit, auch bei uns in Deutschland, das Thema Religionsfreiheit. Haben Sie denn den Eindruck, dass dieses Menschenrecht weltweit ausreichend gewürdigt wird?
Auch hier haben wir natürlich eine Ungleichzeitigkeit und auf dem ganzen Globus sehr unterschiedliche Gesamtsituationen. Nur eines ist wichtig. Wir können gern die Religionsfreiheit bemühen und auch betonen. Auch ein apostolischer Nuntius, ein Botschafter des Papstes, setzt sich nicht nur für Katholiken ein, er betont die Religionsfreiheit auch für andere Mitglieder nichtchristlicher Religionen im jeweiligen Land. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube auch, dass wir unabhängig von unserem Katholischsein die Religionsfreiheit groß machen müssen, weil eine Gesellschaft ohne Gott, der fehlt etwas ganz, ganz, ganz Entscheidendes. Da haben wir, glaube ich, die Grundfrage der Spannung zwischen sakral und profan, zwischen einer Säkularität und dem Heiligen oder dem Religiösen. Säkular ist für mich nicht laizistisch. Säkular bedeutet auch, dass der Staat demütig ist, dass der Staat eine Verbeugung macht vor Räumen, die nicht in seinem Gestaltungskompetenz sind. Also der Staat verneigt sich als säkularer Staat vor Lehrräumen, die er bewusst frei lässt den Religionen. Und wir haben dann die Aufgabe, sie auszugestalten. Und dadurch, dass wir etwa in Deutschland, wir gar nicht in die große Welt schauen, eine freiheitlich-demokratische Grundordnung haben, mit einem Gottesbezug noch immer, ist es wichtig, dass vor allem wir christliche Kirchen im säkularen Staat dafür Sorge tragen, dass diese Hohlräume geistlich pastoral gefüllt werden. Also säkular ist für mich keine Katastrophe, wenn es nicht zum Laizismus führt, also zu einer Stadt, zu einem Staat ohne Gott, sondern Säkularität erfordert vom Staat auch, sich rauszuhalten. Und wir haben dafür die Verpflichtung, nicht zu sagen, jetzt machen wir mal gar nichts, jetzt schauen wir mal, ob diese Lehrräume andere füllen. Das ist nämlich die Gefahr. Wir müssen dann auch diesen Lehrraum, den der Staat uns bisher lässt, Gott sei Dank, inhaltlich gut zu füllen. Der Staat ist keine Religionsgemeinschaft. Und der Staat soll sich bitte auch nicht anstelle der Religion setzen. Da wissen wir auch, Totalitarismus, diktatorische Systeme, sondern der Staat tritt zurück, um Religionsgemeinschaften die Möglichkeit zu geben, auch an noch höhere Werte zu denken, die ein Staat alleine nicht setzen kann. Berühmtes Wort auch von Böckenförde.
Jetzt kommen wir schon wieder fast zum Schluss. Der Ausblick, der obligatorische, in den nächsten 15 Jahren. Worum wird es da gehen in der Weltkirche? Was wird das große Thema sein?
Das ganz große Thema wird ein doppeltes sein. Zunächst mal, dass wir in der Weltkirche uns auf Essentials verständigen. Das ist ja die Chance der katholischen Weltkirche als Global Player und als Global Prayer. Wir sind als Global Player mit unserer katholischen Betriebsphilosophie unterwegs, die vor allem dieses globale Haus menschlich ausgestalten möchte. Aber wir sind auch als Global Prayer unterwegs, nämlich wir sind nicht nur Solidar- und Lerngemeinschaft, wir sind vor allem Gebetsgemeinschaft. Das ist das Erste, was ich sagen will. Aber zu dieser formalen Sache gehört das Inhaltliche. Ich denke, wir müssen in jedem Falle uns auf die zentralen Dinge konzentrieren, die unser Christsein ausmachen. Und das ist so etwas wie eine Zentralidee des Christentums. Das hat Johann Michael Seiler, ein Bischof aus dem 19. Jahrhundert, schon gesagt, über den ich meine Doktorarbeit schrieb. Und er setzt sich fort in den Kurzformeln des Glaubens heute. Seiler hat es mal so formuliert: Gott kommt in Christus zum Heil der sündigen Welt. Da haben wir die christologische Zentrierung. Wir haben aber auch eine Welt, die in Schuld und Sünde verstrickt ist, durch Einzelne, aber auch durch Strukturen. Und wir haben Gott, nicht wir erlösen die Welt, sondern Gott schickt uns seinen Gesandten Jesus Christus. Und nur so macht Sinn, dass wir global unterwegs sind, als Gesandte, bis in den letzten Winkel des Globus, sagt ja Jesus selber im Sendungsbefehl am Schluss von Markus und Matthäus, sollen wir das Evangelium bringen. Und das muss wieder gestärkt werden. Sonst heben wir uns auf, sonst sind wir Humanorganisationen und das können andere machen. Also wir müssen uns wieder auf Jesus Christus konzentrieren, der halt nicht nur Humanist, Philosoph oder ein Superpolitiker war, sondern der Heiland der Welt ist und Sohn Gottes. Oder wenn wir so wollen, der die Welt erlöst hat. Wir können die Welt nicht erlösen. Und wer das versucht hat, auch in der Politik, ist entweder kläglich gescheitert oder er wurde zum Tyrann und Despoten. Und das möge Gott verhüten. Deshalb hat auch die Mission der katholischen Kirche auch immer etwas durchaus gesellschaftskritisches in sich.
Lieber Herr Bischof, am Ende dieser Sendung bedanke ich mich ganz herzlich. Also die Konzentration aufs Wesentliche ist das, was in Zukunft für die Kirche das Wichtige sein wird.
In jedem Falle. Und ich glaube, da können wir einen engen Schulterschluss miteinander haben. Auch Kirche in Not, Sie gehen auch in die letzten Winkel und schauen hin mit Ihren Kameras und Mikros, wo vielleicht mancher Teil der Kirche weltweit unterbelichtet bleibt.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Heute am Sonntag der Weltmission haben wir mit Bischof Bertram Mayer aus Augsburg gesprochen, wie Verkündigung heute gelingen kann. Die Fragen stellte ihm Florian Ripka, der Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Sollten Sie zu spät eingeschaltet haben, kein Problem. Die Sendung ist wie gewohnt im Podcast-Bereich von Radio Horeb abrufbar unter www.horeb.org. Auf den Netzseiten von Kirche Not finden Sie im Bestellservice zahlreiche Inspirationen und Gebetshilfen. Viele davon sind kostenlos. Schauen Sie einfach mal rein unter www.kircheinnot.de. Jetzt wollen wir nach etwas längerer Zeit mal wieder ein Buch vorstellen. Der gelernte Journalist Kurt Arbeiter war ein in Österreich bekannter Rundfunkjournalist, der immer wieder auch Reportagen aus fernen Ländern gestaltete. Als ausgebildeter Offizier der österreichischen Spezialeinsatzkräfte hat er in den letzten Jahren viel Zeit in Afrika verbracht und diesen Kontinent von Seiten kennengelernt, die einem normalen Besucher verschlossen bleiben. Seine Eindrücke hat er in einem Buch niedergeschrieben mit dem Titel »Mein Onkel, der Leopardenmann«. Im Gespräch mit André Stiefenhofer stellt er es uns vor.
Herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Herr Arbeiter, wie kommt denn ein fröhlicher Radiomoderator zur todernsten Entwicklungshilfe nach Afrika?
Ja, da kann ja auch ein fröhlicher Militärberater werden. Also bevor ich Journalist wurde, war ich Berufsoffizier und man hat dann nach Jahren des Journalismus hat das Bundesheer mich angefragt, ob ich nicht Lust hätte, in einem Afrika-Einsatz zu dienen, weil ich recht gut Französisch kann und recht eine gute Ausbildung habe. Und dieser Versuchung zum Abenteuer konnte ich nicht widerstehen. Und das war dann für die nächsten 10 Jahre mein Job, in verschiedenen Ländern Afrikas sozusagen militärische Entwicklungshilfe zu leisten.
Wie der Titel »Mein Onkel, der Leopardenmann« schon erahnen lässt, ist das jetzt kein Sachbuch über Leopardenmänner, sondern erzählt jetzt eher literarisch von ihren kuriosen Erlebnissen. Manche Texte sind auch einfach nur Briefe in die Heimat. Wann und wie sind denn diese einzelnen Texte zu einem Buch gereift?
Ich sage mal, wie die Texte entstanden sind. Sie haben es völlig richtig gesagt, das sind manchmal Briefe in die Heimat und das sind vielfach einfach Geschichten, die ich mir von der Seele geschrieben habe. Manchmal ja, einfach um sie zu verarbeiten, manchmal, weil ich sie einfach lustig gefunden habe und beim Schreiben dann noch einmal wieder erlebt habe. Und ich wollte mit diesen Geschichten einfach meinen Freunden, meinen Verwandten zu Hause auf eine unterhaltsame Art und Weise erzählen, was ich so alles in Afrika erlebt habe. Und als ich mit einer ganz anderen Geschichtenidee zum Tirolia Verlag gegangen bin, bin ich mit dem Lektor ins Reden gekommen über Afrika und habe ihm von der einen oder anderen Geschichte erzählt. Und dann hat er gesagt, weißt du was, vergiss jetzt einmal die erste Idee, wir machen ein Afrika-Buch. Und so bin ich erst dazu gekommen, einmal zusammenzufassen aus meinen Zettelkästen all die Geschichten, die ich in kongolesischen und zentralafrikanischen Nächten mir so aufgeschrieben habe.
Schauen wir uns doch mal ganz konkret an, wie solche Geschichten aussehen. Was hat es denn zum Beispiel jetzt mit dem namensgebenden Leopardenmann auf sich?
Ja, das, was ich gesagt habe, das ist kein Sachbuch, das ist natürlich eine Tatsachenbeschreibung. Es gibt im Kongo Tiermenschen, weiß jeder Kongolese. Und ich habe das auch erfahren, eines wunderschönen Abends am Kwilu-Fluss im Kongo. Das ist, da gibt es die Stadt Kikwit, eine Stadt ohne Strom, ohne Kanalisation. Da gibt es nur den großen Kwilu-Fluss. In der Nacht wird es einfach finster. Ja, und da sitzt man sieht höchstens ein paar Lagerfeuer. Wir sind auch um ein Grillfeuer gesessen, kongolesische Offizierskameraden und ich. Und da taucht ein Mensch in diesem Fluss vor uns unter. Und einer der kongolesischen Offiziere, der Major Esebi, sagt, ich kenne einen, der ist eine halbe Stunde unter Wasser geblieben. Und seine Kameraden sagen sofort, ha, dann war es sicher ein Krokodilmann. Jawohl, weil Krokodilmänner können sich unter Wasser in Krokodile verwandeln und dann sehr lang unter Wasser bleiben. Und schon hat der Nächste gesagt, ja, ich habe einen, der ist ein Elefantenmann. Und mein anderer Kamerad, der Oberstleutnant Bandundu, hat gesagt, mein Onkel, das war ein Leopardenmann. Der hat sich in der Nacht in einen Leoparden verwandelt. Und das war, so wie man bei uns in Tirol Berggeschichten erzählt und der eine erzählt, wie er da und dort aufgestiegen ist, hat jeder seine verwandten Tiermenschen präsentiert, einfach weil sie fest daran glauben, weil sie mit diesen Mythen leben. Und zum Schluss hat einer der Oberstleutnante gesagt, die einzige Idee, wie die kongolesische Armee einmal siegreich werden kann, verliert normalerweise die kongolesische Armee, wäre eine Tiermenschenkompanie aufzustellen, vor allem die schwarze Mamba-Einsatztruppe, die wird dem Feind ordentlich eins auswischen.
Färbt denn so eine Mentalität auch ab? Wird der rationale Europäer durch solche Begegnungen afrikanischer? Es gibt in dieser Buch zum Beispiel auch Geschichten über der Jagd nach dem Osterhasen mitten in Afrika oder auch eine Geschichte über den frostigen afrikanischen Winter?
Ja, man wird schon ein bisschen kongolisiert, sagen die Kongolesen selber. Also wenn jemand ein bisschen afrikanischer wird, als er hergekommen ist. Das äußert sich auf vielerlei Art und Weise. Ich weiß, in den Monaten nach meiner Rückkehr aus dem Kongo hat sich meine Frau immer geniert, wenn ich am Steuer gesessen bin im Auto, weil ich einfach automatisch begonnen habe zu hupen. Gar nicht bös gemeint, sondern im Kongo macht man das einfach, um dem anderen Verkehrsteilnehmer zu sagen, Achtung, ich bin da, pass auf ein bisschen. Oder passiert mir auch heutzutage noch hier und da, die Pünktlichkeit hat ein bisschen nachgelassen. Um was Positives zu nennen, dafür habe ich auch ein bisschen besser gelernt, im Heute zu leben. Und ich schaffe es jetzt ab und zu, mir zu sagen, heute ist so fein, die Gedanken an morgen verschiebe ich wirklich auf morgen. Oder das Temperaturempfinden, Sie haben es angesprochen, der afrikanische Winter. Man gewöhnt sich wirklich dermaßen an die Hitze, dass man auch leichte Kühle kaum mehr erträgt. Also ich bin da mal an einem Abend mit einem anderen Kameraden, einem französischen Kameraden, der schon lange mit mir im Kongo war, draußen gesessen und wir haben beide gesagt, es ist eiskalt und haben schon schwadroniert, wie das ausschauen wird, wenn auf diese Schilfhütten jetzt dann der Schnee fiele und ob das wohl die Dächer aushielten. Haben uns, es ist keine Übertreibung, ich habe mir eine Decke um die Schultern gelegt, obwohl ich die Uniform angehabt habe. Und dann haben wir auf die Temperaturanzeige geschaut am Handy, es hatte 23 Grad plus. Und das leider begleitet mich nach wie vor, dieses Temperaturempfinden. Also meine Bergkameraden, wenn die mit mir Skitour gehen, die lachen mir aus, bei welchen Temperaturen ich schon die ganz dicken Daumenhandschuhe anziehe. Ja.
Wir stellen dieses Buch auch deshalb heute in dieser Sendung vor, weil es eben so einen guten Einblick in die Mentalität Afrikas gibt. Wem würden Sie denn dieses Buch besonders ans Herz legen, gerade weil es kein Sachbuch ist?
Ich würde sagen, es mag ein netter Einstieg sein für alle, die nach Zentralafrika reisen, besonders aber für Menschen, die vorhaben, mit Afrikanerinnen und Afrikanern zu arbeiten. Ich glaube, es gibt schon ein bisschen einen Einblick in die Seele der Afrikanerinnen und Afrikaner. Es kann einen vielleicht ein bisschen vorwarnen, dass man sich nicht allzu viel preußische Disziplin erwartet da unten.
Viele Menschen werden es wahrscheinlich gar nicht, niemals bis nach Afrika schaffen. Warum sollten Sie das Buch trotzdem lesen?
Ich glaube, ich hoffe, weil es unterhaltsam ist. Weil die Geschichten schon zum Teil überraschend sind, weil die eine oder andere berührende Geschichte dabei ist, die eine oder andere skurrile. Ich glaube, mir sagen das halt Bekannte, vielleicht sagen sie das nur mir, dass es eine nette Nachtkastellektüre ist, weil es eben einzelne Geschichten sind und das sind so, jede einzelne kann man in 10 Minuten bis eine Viertelstunde konsumieren und danach mit einem Schmunzeln einschlafen. Hoffe ich.
Es sind kurze, berührende Geschichten. Eine Geschichte, die mich persönlich auch sehr berührt hat, war die Geschichte über die Hochzeit im Tschad. Vielleicht können Sie die noch mal kurz erzählen.
Ja, das war schön, ja. Ich war im Tschad Verbindungsoffizier, das heißt immer wieder unterwegs, habe auch mit Tschadern, mit Wirtschaftstreibenden, mit Politikern gesprochen und hatte einen dauernden Dolmetscher, den Fred. Und eines Tages kommt der Fred zu mir, ganz schüchtern, und lädt mich ein, den Herrn Oberstleutnant, zu seiner Hochzeit. In Viertel Paris-Congo-Trois. Ein Elendsviertel, das streng verboten war für die Soldaten der europäischen Mission. Aber ich habe gesagt, wenn Fred einlädt, müssen wir da hin. Und sind da durch. Und das ist wirklich, es ist angsteinflößend, diese Gossen und diese Blechbaracken und die finsteren Gestalten, die sich da tummeln zwischen schwarzen Schweinen, die sich auf der Gasse wälzen. Aber die Kirche war gar nicht so schier, sehr groß. Und das war so ein berührendes Fest. Da waren sicher 300-400 Tschaderinnen und Tschader, die mit Fred und seiner Frau Hochzeit gefeiert haben. Die haben uns willkommen geheißen, in ihrer Mitte die einzigen Weißen. Und das Schönste war eigentlich dann zum Abschluss, haben alle Hochzeitsgäste sind dann hinausgetanzt durch den Mittelgang der Kirche, um dem Brautpaar, das einmal da gestanden ist, ein kleines Geschenk zu überreichen. Und ich stehe mit meinem Partner, zuerst sitzt noch in der Bank, sagt, sollen wir jetzt auch da aussehen? Sollen wir jetzt auch tanzen? Sollen wir tatsächlich tanzen? Ich habe gesagt, sowieso feig. Feig werden wir sein, nicht? Sind halt hinausgetanzt und das war die, also die Charter haben Tränen gelacht über uns, inklusive der Braut, aber sie haben sich auch gefreut, gell, haben uns da angefeiert und mir sind fast die Tränen in den Augen gestanden, weil das so berührend und lustig war auf der anderen Seite. Und ja, war auch der Beginn einer schönen Freundschaft mit Fred und seiner Frau, der uns nachher ab und zu auch zu sich nach Hause in die ganz schlichte Behausung eingeladen hat. Ja, und hat uns gezeigt, wir haben uns eigentlich völlig zu Unrecht Sorgen um unsere Sicherheit gemacht bei dieser Hochzeit.
Sie schildern eben viel Elend und viele Probleme in Afrika, aber eben auch solche Oasen. Und ich finde, diese Oasen sind es auch wert, dass man Ihr Buch liest, dass man sieht, dass mitten im Chaos auch sehr viel Schönes existiert.
Das ist ja das, was mich fasziniert. Wie fröhlich die Leute sein, wie die jeden Moment nutzen, um zu genießen, um bei sich zu sein, um mit ihren Freunden zu feiern, um einfach den Tag zu feiern. Und die Schöpfung und wie schön die Welt ist. Und da braucht es nicht mehr dazu als einen feinen Abend und vielleicht was zum Trinken und ja, einen guten Freund.
Und wer das einmal schnuppern möchte, wer da mal reinschnuppern möchte, für den ist Ihr Buch genau das Richtige. Vielen Dank, Herr Arbeiter, dass Sie uns Ihr Werk kurz vorgestellt haben.
Danke für die Einladung.
Das war Weltkirche aktuell, heute mit einem Interview mit dem Augsburger Bischof Bertram Mayer zu Beginn der Sendung. Und gerade haben wir das Buch »Mein Onkel, der Leopardenmann« von Kurt Arbeiter vorgestellt. Wer das Buch beziehen möchte, es ist im Tirolia Verlag erschienen und kostet 5,95 Euro. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Ade und bis nächste Woche hier bei Weltkirche aktuell. Ihr Volker Niggewöhner.